Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Das ist bei uns die Sendung zur Vertiefung der Grundlagen des christlichen Glaubens und für Sie ist heute Leon Bichler in München am Mikrofon. Finanzkrise, Immobilienblase, Lohnsklaverei, Gesetze und ihre Verwechslung mit moralischer Legitimität. Dies und vieles mehr betrifft natürlich auch gläubige Menschen und auch sie haben ihren Beitrag zu leisten, dass sich schlechte gesellschaftliche Zustände bessern. Oder doch nicht? Sollte sich da die Religion nicht lieber ganz raushalten? Was kann oder darf Religion hier denn eigentlich leisten? Zur Klärung dieser und vieler weiterer Fragen zu unserem heutigen Titelthema »Christliche Impulse für Wirtschaft und Recht« ist mir heute in Georg Dietlein aus Köln ein Kenner aller drei Fachgebiete zugeschaltet. Georg Dietlein ist ein 23 Jahre junger Publizist und auch Betriebswirt sowie angehender Jurist und Theologe in Personalunion. Herr Dietlein, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen und herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Einen schönen guten Tag.
Herr Dietlein, die letzten großen Wirtschafts- und Finanzprobleme stecken uns allen ja noch in den Knochen und auch der Brexit kürzlich, also der Austritt Britanniens, Großbritanniens aus der EU, brachte dann auch große Unsicherheit auf den Finanzmärkten. Wie ist aus christlicher Sicht all dies zu bewerten? Sind die Verursacher auch von großen Krisen in der Weltwirtschaft, wenn man die überhaupt identifizieren kann, alle unchristlich gewesen, dass es so weit kam? Oder hat das alles gar nichts mit Moral oder mit unmoralischem Handeln zu tun gehabt? Sind die einfach nur kaufmännisch zu unklug gewesen? Auf der anderen Seite, woran lag das eigentlich?
Ja, da geht es ja schon los. Was ist eigentlich christlich? Gibt es eine christliche Gesellschaftslehre? Gibt es eine christliche Politik? Das ist ganz schwierig, weil in den meisten Sendungen von Radio Horeb reden wir ja über den Glauben als solchen, über das Evangelium, quasi die Innensicht. Aber das Evangelium ist ja nichts Abstraktes, das irgendwie nur herumschwirrt, von wegen sonntagsrelevant ist und sonst in der Arbeit nicht, sondern klar, das hat eine Relevanz für unser Leben. Und wenn wir jetzt so in unser Leben schauen, merken wir, dass so die überwiegende Zeit eigentlich nicht vielleicht Gebet ist. Klammer auf, natürlich schon, aber jetzt eben nicht das, was wir im engeren Sinne mit Gebet meinen, wirklich ausschließlich Zeit für Gott zu haben, also Gottesdienst und wirklich das persönliche Gebet. Sondern wir merken, dass natürlich die Hälfte unserer Zeit vielleicht die Arbeit ist. Also wir können mal alle in so einen Terminkalender schauen. Wir sind die meisten von uns, werden vielleicht mal gearbeitet haben oder noch arbeiten. Und Arbeit meint ja eigentlich am Ende das Wesen des Menschen. Also grob gesagt, die Bestimmung des Menschen ist die Arbeit. Das ist auch eine biblische Aussage. Der Mensch wird geschaffen in Freiheit zur Freiheit und aus Freiheit zur Freiheit. Und gleichwohl, seine Freiheit entfaltet sich gerade darin, eben Dinge zu schaffen, zu produzieren, etwas fortzubilden, eben am Ende einen Güterkreislauf in Stand zu setzen, der am Ende allen dient. Und das ist der nächste Punkt, Wirtschaft. Wir haben schon darüber gesprochen, was ist eigentlich Wirtschaft? Ja, Wirtschaft ist eigentlich eine Maßnahme, ein Austausch, Angebot und Nachfrage, damit es allen besser geht. Also wir konsumieren jeden Tag verschiedene Dinge, ohne die wir gar nicht leben könnten, nämlich Nahrung, Brot, Wasser, zumindest reines Wasser. Wir brauchen aber auch so Dinge wie, naja, vor allem heute vielleicht Telekommunikation, aber ganz elementar, wir brauchen Gesundheit, wir brauchen wir brauchen einen Arzt, also einen persönlichen Arzt, der uns irgendwie hilft und Medikamente gibt. Was brauchen wir noch? Hygiene, Kleidung und so weiter. Und das kann man ja alles nicht allein schaffen. Und darum haben Menschen vor vielen tausend Jahren angefangen, so Güter auszutauschen und Dienstleistungen auszutauschen. Das ist die Wirtschaft. Und in der Regel geschieht das frei. Und da haben Menschen noch erkannt, okay, also so allein ist das manchmal ziemlich gefährlich, weil es kann ja auch einer den anderen über den Tisch ziehen. Und dann braucht man irgendwie eine höhere Instanz. Das sind dann so staatliche Strukturen. Etwa heute in einem Bundesstaat, einem Sozialstaat, einem Rechtsstaat, eben Strukturen, die auch die Wirtschaft am Ende fördern, indem sie Rechtssicherheit schaffen, aber auch diese Wirtschaft als solche am Leben erhalten. Nehmen wir an, Monopolisten verhindern und gleichwohl auch Schutzrechte einrichten. Wir haben so Dinge wie Patente, Markenrecht, Urheberrechte, das ist, dient einem guten Zweck, denn dann werden Menschen, die forschen, die neue Dinge entwickeln, gefördert. Und gleichwohl darf es keine Monopolisten geben. Auch das dient am Ende den Menschen, weil eben dann letztendlich die Preise so sind, dass sie gerecht sind. Ich habe eben schon gesagt, es dient den Menschen. Also die Wirtschaft ist am Ende, hat keinen Selbstzweck, sondern dient den Menschen. Und eine, man könnte sagen, christliche Weltordnung, Klammer auf, die wird es wahrscheinlich erstmal nicht geben, weil Weltordnung, wir denken immer an Staaten erstmal und Staaten bünden bei der Europäischen Union. Aber so eine Weltordnung, eine Wirtschaftsordnung, die christlich ist, die kann kann es verschieden aussehen, aber sie hat eine Grundlage, nämlich den Menschen so zu sehen, wie er von Gott gedacht worden ist, nämlich als Abbild Gottes. Das könnte man sagen, ist die christliche Gesellschaftslehre, das Fundament. Und die hat sich vor allem entwickelt seit 1891, Papst Leo dem 13., bis hin zu Papst Franziskus mit seiner kleinen Sozialenzyklika über die Umwelt, Laudato Si, und auch über Evangelii Gaudium von ihm, aber auch Benedikt Caritas und Veritate und so weiter. Also man kann sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist auch ein eigenes Fach der katholischen Theologie. Da gibt es dann die Moraltheologie, also die Moral, Individualmoral, und die Sozialmoral, könnte man sagen, nämlich die Sozialethik oder die Soziallehre oder die Gesellschaftslehre. Also die Frage quasi, wie wird das Evangelium konkret? Übrigens, auch Jesus wusste schon, dass Evangelium nicht nur heißt, naja, mit Gott zu sein oder irgendwie so mit Gott zu leben, sondern das muss am Ende auch soziale Formen annehmen. Das kann etwa heißen, dass schon Christen beginnen, ihre Welt so zu gestalten, wie es ihnen Christus vorgegeben hat. Übrigens, die Lehre Jesus noch ein bisschen, sage ich mal, höherwertig, denn da geht es nicht nur um soziale Gerechtigkeit und um gerechten Lohn, sondern um Liebe. Kein Staat kann Liebe schaffen, zumindest nicht durchsetzen oder irgendwie erzwingen, sage ich mal. Liebe ist die Grundlage jeden Staates und gleichwohl kann man sie nirgendwo hinschreiben und einfordern. Ich glaube, wir finden das Wort Liebe im Grundgesetz gar nicht und auch in den meisten Gesetzen nicht. Muss man mal über nachdenken. Ich glaube, es gibt kein einziges Mal das Wort Liebe, also weil es eben kein Rechtsbegriff ist. Also Liebe ist auch kein Gefühl, sondern eine Lebenshaltung, eigentlich eine Einstellung, eine moralische Einstellung, wie ich den anderen Menschen sehe. Ich kann erzwingen, den Menschen zumindest so anzunehmen und so zu behandeln, dass zumindest die Grenzen der Körperverletzung und Beleidigung nicht überschritten werden. Aber ich kann nicht fordern, aktiv, du musst den anderen lieben. Ich kann vielleicht sagen, okay, du musst ihm noch helfen, ja, unterlass eine Hilfeleistung. Aber lieben, das kann kein Staat einfordern. Und wenn wir das so sehen, nochmal die Soziallehre und die Wirtschaftslehre, gibt es quasi ein moralisches Plus. Also Grundlage jeder Soziallehre und jeder sozialen Ordnung muss eigentlich die Liebe sein. Das Dilemma ist hier, das kann kein Staat einfordern und nicht mal ein Staat ist zeugungsfähig und kann Kinder hervorbringen. Das sind also die Grundlagen unseres Staates. Also jede staatliche Ordnung letztendlich fundiert auf Grundlagen, die sie gar nicht schaffen kann. Das merken wir gerade in diesen Tagen auch, wo unsere Parteiendemokratie sehr bewegt ist und wo auch viele Grundlagen in Frage gestellt werden. Und ich weiß nicht so recht, wir leben jetzt im Jahr 2016 und der Zweite Weltkrieg ist jetzt schon lange her. Aber ich merke auch so, dass die Fundamente unserer Demokratie immer mehr auch so ins Wanken und Rütteln geraten. Natürlich nicht nur wegen jetzt den neuen Religionen und der Nicht-Religionen, Atheismus, Klammer auf, Indifferentismus in Deutschland, sondern auch, weil wir natürlich immer mehr auch vielleicht vergessen haben, was die Grundlagen unserer Demokratie sind. Ich will jetzt keine Partei am linken oder rechten Rand irgendwie abkanzeln, gleichwohl. Das bereitet mir schon Sorge, dass natürlich immer mehr so Grenzen überschritten werden. Man denkt sich dann so, okay, ja, die Menschenwürde findet ihre Grenze dort und dort, nicht? Und gut, wir leben in einem Staat, dessen Grundlage eigentlich nicht nur das Grundgesetz ist, sondern eigentlich Liebe, Religion, eigentlich Menschenwürde, gelebte Menschenwürde und die Anerkennung der Rechtsordnung. Kein Staat kann durchsetzen und überwachen, dass jeder Mensch seine Rechte und Pflichten wirklich beachtet. Das geht gar nicht. Das gelingt nur bei vielleicht 10%, 1%. Also die Aufklärungsrate ist ja nicht so hoch. Also kein Staat kann wirklich das Recht überall durchsetzen. Es gibt leider auch immer wieder so rechtsfreie Zonen. Also der Staat lebt davon, dass die Menschen das Recht auch leben. Dass, wenn man so möchte, auch bei tiefster Dunkelheit und wo gerade kein Polizist ist, der Bürger etwa die strafrechtlichen Normen einhält. Oder dass der Bürger auch daran denkt, dass andere eine Würde haben. Dass andere Menschen vielleicht auch verdienen, anerkannt zu werden und geholfen zu bekommen. All diese Dinge. Das ist die Grundlage unserer staatlichen Rechtsordnung. Die kann man nicht durchsetzen. Wir können nicht einzwingen, dass wir der Menschen in die Welt setzen. Wir können auch nur begrenzt einfordern und letztendlich durchsetzen, dass Menschen immer die Rechtsordnung einhalten. Und das ist nachher die Grundlage eines Staates, nämlich die Moral. Nur Moral kann man eben in einem säkularen Staat nicht durchsetzen. Also unser deutscher Rechtsstaat hat bestimmt auch in seinem Rechtssystem so kleine moralische Einschläge, Sprengler, sag ich mal. Nehmen wir an, so Dinge wie Treu und Glauben oder was ist eine angemessene, billige Behandlung. Ganz schwierig, das ist so ein offener Rechtsbegriff, den Richter auslegen müssen. Und gleichwohl, unser Fundament ist keine christliche Moral. Wir sind kein christlicher Staat, auch wenn das vielleicht einige manchmal fordern möchten, aber wir sind gerade säkular. Das heißt, unsere Grundlage ist natürlich das Naturrecht. Die Rechtsordnung, die eben nicht irgendwie religiös begründet ist, gleichwohl sehr stark mit christlichen Ideen natürlich übereinstimmt. Also wir merken schon, das ist ein ganz großes, weites Feld, das wir heute behandeln möchten. Da geht es am Ende auch konkret natürlich um Rechtsfragen, politische Fragen, wirtschaftliche Fragen. Ich glaube, wir werden da vieles heute noch kennenlernen.
Sie haben jetzt gerade schon auch das Naturrecht angesprochen. Da will ich doch gleich mal im Rechtsbereich ein bisschen nachhaken. Und mir fällt da spontan die Rede des Papstes, des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Ein, und zwar 2011 im Deutschen Bundestag, vor dem Deutschen Bundestag. Und dort hat er ja auch von der Gefahr des Rechtspositivismus gesprochen, also von der Gefahr, dass wenn man eben nur positives Recht setzt, weil es möglich ist, also das heißt, weil man einen Mehrheitsbeschluss zusammenbekommt, nur deswegen sei es noch lang nicht gut, was man da beschließt. Und das war wohl auch so ein Wink auf die NS-Zeit, da war ja einiges rein rechtlich legitimiert, aber noch lange nicht moralisch in Ordnung, was da gesetzt ist, also positives Recht war. Wie bewerten Sie solch eine, ja, vom Papst sehr kritische Ansprache auch vor dem Bundestag und überhaupt die Setzung von Recht? Denn man kommt ja oft auf den Gedanken, glaube ich, als Bürger, okay, das, was jetzt erlaubt ist oder verboten ist per Gesetz, das ist dann auch moralisch in Ordnung oder eben nicht in Ordnung. Sehen Sie das genauso?
Total spannend, ne? Etwa, da denke ich direkt an das Thema Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung. Ja, was moralisch in Ordnung ist, muss natürlich am Ende irgendwie jeder auch für sich selbst entscheiden, das ist klar. Gleichwohl gibt es bestimmt auch im Menschen erstmal eine grundmoralische Idee, nämlich das Gewissen. Klammer auf, das ist sogar von der katholischen Kirche nicht nur anerkannt, sondern das haben wir erkannt als normal. Ja. Jeder Mensch, da kann man eine Umfrage machen, erkennt in sich irgendwie das Gewissen als Anruf einer moralischen Instanz, die mal mehr und mal schlechter ausgeprägt ist. Ich hoffe mal, dass sie ganz gut gebildet worden ist, Gewissensbildung, die aber bei einigen Dingen auf jeden Fall sensibel wird. Und ich glaube, jeder Mensch weiß auch, etwa bei so Dingen wie Lebensrecht, dass es einmal in einen sensiblen Bereich geht. Natürlich ist das Lebensrecht vor der Geburt ein bisschen schwieriger für einige, weil man dann auch biologische Dinge falsch verstanden hat und auch vielleicht sagt, okay, für mich hat das Leben mit Sensibilität, das also schon Augen hat und Herz hat, das spüren kann, eine höhere Würde. Ob man das so sagen darf, höhere, schlechtere Würde, das ist ganz gefährlich. Aber so sehen es die Menschen, oder zumindest viele in Deutschland. Und dann die Frage, naja, die Rechtsordnung, was soll die eigentlich schaffen? Soll die einen moralischen Kompass geben oder ist die Rechtsordnung nicht vielmehr zumindest, naja, die Grenze dessen, was noch so erlaubt ist? Antwort, letzteres ist es wohl. Wir leben ja gerade in einem säkularen, freiheitlich-säkularen Rechtsstaat. Das heißt, Säkularität, erstmal das entspringt verschiedenen Ideen. Der Idee der Französischen Revolution zu sagen, okay, wir haben keinen Gottesstaat. Das dient auch der Kirche und deren Freiheit, weil ebenso nicht da reingezogen wird und am Ende auch verantwortlich ist für Dinge, die ein Staat nachher sich anlasten muss. Aber es dient auch dem Bürger, denn Demokratie meint ja gerade ein offenes Rechtsgefüge, wo am Ende die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit das Entscheidende ist. Also Demokratie ist kein Gottesstaat, wo am Ende vielleicht ein religiöser Mensch oder ein religiöser Führer, ein Bischof oder ein Papst entscheidet, sondern auch nicht die Bibel oder das Lehramt, sondern Demokratie ist immer so eine offene Kiste, könnte man sagen, eine Kiste, eine Organisation, die mit Inhalten gefüllt werden muss. Denn was die Mehrheit entscheidet, das ist dann ja erst der Inhalt. Also Demokratie ist mal eine Rechtsform oder eine Staatsorganisationsform, die man füllen muss. Und diese Inhalte sind nicht vorgegeben. Also eine Demokratie kann eigentlich alles entscheiden. Klammer auf, nicht alles. Zumindest in Deutschland gibt es Artikel 79 Absatz 3, so eine Art Ewigkeitsgarantie, wo unsere Verfassung sagt, okay, ihr dürft selbst die Verfassung ändern. Klar, das wurde ja auch mal entwickelt vom Parlamentarischen Rat und dann von den Verfassungsgesetzgebern. Und ja, ihr dürft alles verändern, außer Artikel 1 und 20 und zumindest deren Grundsätze, die wesentlichen Grundsätze. Das heißt, ihr dürft vieles verändern, aber nicht die Menschenwürde abschaffen und auch nicht unser Staatssystem als Demokratie, Rechtsstaat, Bundesstaat, Sozialstaat. Das sind schon mal relativ viel, denn in der Menschenwürde ist mehr enthalten als nur die Menschenwürde. Die Menschenwürde ist übrigens juristisch ganz selten verletzt, also man kann immer viel sagen, aber auch polizeiliche Maßnahmen gegenüber Menschen sind nicht immer gegen die Menschenwürde. Auch wenn man vielleicht den Eindruck gewinnen könnte, dass manchmal Polizisten irgendwie sehr grob mit Menschen umgehen. Menschenwürde ist nur dann verletzt, wenn ein Mensch zum bloßen Objekt gemacht wird. Etwa Thema Folter. Spannend war auch das Luftsicherheitsgesetz, wo dann die Frage war, darf die Polizei ein Flugzeug abschießen und quasi diese Menschen zu bloßen Objekten machen. Aber der Menschenwürde wohnen Dinge inne, die wir uns gar nicht vielleicht direkt vorstellen können, aber es ist eine ganz große Blumenstrauß an Grundrechten. Grundrechte, das haben wir auch gelernt in der Schule wahrscheinlich, sind eigentlich die primären Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat. Das heißt, das sind Rechte, die der Bürger hat, nicht der Staat. Übrigens, die Grundrechte gelten nicht zwischen Ihnen und mir, sondern die gelten zwischen mir und dem Staat. Das sind also jetzt vor allem Abwehrrechte gegenüber der öffentlichen Hand. Etwa die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit, die Gewissensfreiheit, die Weltanschauungsfreiheit, aber auch die Gleichheit vor dem Gesetz, generell sogar Artikel 2, die allgemeine Handlungsfreiheit, also alles tun und lassen zu können, was ich möchte. Das umfasst etwa so Dinge wie Tauben füttern und reiten im Walde, so die Rechtsprechung, also ganz banale Dinge, das ist alles erlaubt. Natürlich nicht ohne Grenzen. Die Grundrechte haben ihre Grenzen. Einige haben höhere, andere haben niedrigere Schranken. Nehmen wir an, die Religionsfreiheit hat so eine der höchsten Schutzgüter, Schutzwerte. Da kann man eigentlich alles legitimieren, sofern es denn religiös motiviert ist. Und zwar auch als solches im Kernbereich zwingend. Also nicht jede religiöse Praktik, die vielleicht gar nicht sein muss, ist unbedingt grundrechtlich geschützt. Und gleichwohl, das ist so das höchste Gut, kann man fast sagen, in Deutschland. Warum gerade die Religionsfreiheit? Weil die damaligen Verfassungsmütter und Väter haben gemerkt, gerade nach dem Dritten Reich und dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie brauchen wir eine staatliche Rechtsordnung, die Fundament hat, die Füße hat. Und diese Füße, die kann man eigentlich nicht erzwingen und nicht schaffen. Die müssen eigentlich Väter und Mütter, Familien an ihre Kinder weitergeben, nämlich etwa Religion. Im Dritten Reich war, glaube ich, gerade das ein sehr entscheidendes Problem, dass Menschen gerade das vergessen haben, worauf sie eigentlich fundieren, was ihre Lebensgrundlage war, was die Grundlage jedes staatlichen Zusammenlebens ausmacht, nämlich die Menschenwürde. Die Anerkennung jedes Menschen, egal ob er jetzt Jude oder Christ ist, ob er homosexuell lebt oder nicht, ob er Mann oder Frau ist, ob er reich oder arm ist und wie er denkt, ob er klug ist oder ob er schwach und krank ist, ob er gebrechlich ist und bald sterben wird, ob er in Anführungszeichen Erbkrankheiten hat oder nicht. Das ist vollkommen egal. Jeder Mensch, man könnte sagen, jedes Lebewesen der Gattung Homo sapiens sapiens hat eine Menschenwürde. Und die kann man ihm gar nicht zusprechen, weil er sie schon hat. Das heißt, Artikel 1 ist eigentlich nur noch eine deklaratorische Formel dessen, was es eigentlich schon gibt. Und gleichwohl wissen wir auch, das lebt von der Anerkennung. Man kann viel irgendwo hinschreiben ins Bundesgesetzblatt, gleichwohl die Dinge leben von der Anerkennung. Also rote Ampeln leben auch von der Anerkennung und sterben auch damit, weil sie natürlich nicht eingesetzt oder genutzt werden, also eingehalten werden diese Regeln, wenn man sie wirklich für, naja, absurd hält, nachts etwa. Ist auch völlig okay, da muss man nicht streiten. Gleichwohl, so Dinge wie Artikel 1 leben auch davon, denn in einem Rechtsstaat haben wir gemerkt, in einem Anführungszeichen Rechtsstaat können ganz schnell Dinge geschehen, die man gar nicht so erkennt, dass plötzlich Richter eingesetzt werden und so weiter, dass eine ganze Rechtsordnung wie im Dritten Reich ausgehöhlt wird und sich als Rechtsstaat verkaufen kann. Das ist ganz gefährlich. Also die Grundlage unserer Demokratie ist eben auch, Dinge anzuerkennen, die man nicht verändern darf. Klammer auf, die man bestimmt faktisch ändern könnte. Ich glaube, es ist hier nicht so gefährlich, in Deutschland einen Staatsputsch wird es wohl nicht mehr geben. Und gleichwohl, solche Gefahren gibt es immer. Das heißt, wir leben natürlich auch von einer gewissen Anerkennung. Die Menschenwürde, habe ich eben schon gesagt, die wird keinem zugesprochen, sondern die ist schon da. Also die kann ich auch keinem aberkennen. Darum heißt es auch, die Menschenwürde ist unantastbar, weil sie eben gerade nicht antastbar ist. Und gleichwohl merken wir natürlich auch, faktisch kann man schon Menschen so in die Ecke drängen, dass sie sich wirklich in ihrer Würde vielleicht beschmutzt fühlen. Vielleicht wohl hat der Mensch diese noch immer. Ne? Also die Würde, die kann man keinem Menschen nehmen, noch nicht mal mit der Erniedrigung, weil eben jedem Menschen noch immer das innewohnt, was er von seiner Natur her hat, von der Geburt an, eigentlich von der Zeugung an, nämlich göttliche Würde, Abbildhaftigkeit Gottes. Diese Begrifflichkeit übrigens ist natürlich jetzt nicht rechtlich, das ist vielleicht normiert, das ist eine christliche Wertung. Warum haben Menschen die Menschenwürde? Da kann man darüber eine ganze Vorlesung halten. Für mich als Christen haben Menschen die Menschenwürde unter anderem auch, weil ich daran glaube, dass Menschen nicht nur einfach geschaffen werden, von Menschen erzeugt werden, sondern dass eben Menschen erdacht worden sind. Dass jeder einzelne Mensch, jedes Du, eine göttliche Idee ist, und zwar eine individuelle Idee, also nicht nur irgendwie ein Teil einer Gattung oder Rasse, sondern der Mensch ist eben jeder einzelne eine Person, also nicht nur ein Typ, sondern eine Person. Das heißt, jeder Einzelne hat eine besondere Würde, und zwar als Individuum, als solcher. Und das meint eben dieses Wort aus Genesis 1,26, Abbild Gottes zu sein. Der Mensch ist eben anders als das Tier. Ja, der hat eine ganz besondere Würde, die eben in der Freiheit begründet ist, aber nicht ausschließlich. Denn selbst der Mensch, der nicht frei ist, vielleicht von der Natur aus, weil er eben sich nicht so entwickelt hat oder weil er eben vielleicht auch krank und alt ist oder dement, jeder Mensch, egal ob er Sprache kann oder Freiheit hat, hat diese Würde. Die kann man ihm auch gar nicht nehmen. Man könnte aber das auch anders begründen und sagen, okay, die Menschenwürde ist so eine Art, böse gesagt, soziale Norm, soziales Abkommen im Rahmen eines Staatsvertrags, wo man sagt, okay, also das Recht des Stärkeren war mal eine lustige Idee. Aber selbst der Stärkste hat gewusst, ich könnte ja mal schwach werden. Und vielleicht ist es dann sinnvoll auch zu sagen, okay, also recht des Stärkeren hin und her, im Interesse meiner eigenen Sicherheit auf Dauer erkenne ich euch meine Menschenwürde mal zu. Okay, also vielleicht ein bisschen böse gedacht, aber klar, die Menschenwürde ist auch ein Kompromiss zwischen den Stärkeren und Schwächeren, zwischen den Reicheren und Ärmeren, um am Ende soziale Aufstände zu verhindern. Das kann man auch so bestimmt begründen, man kann auch das ganz anders in Frage stellen. Auch Philosophen reden darüber, sage ich sehr gerne, und man kann doch die Menschenwürde abstreiten, also das sieht man ja in Staaten, wo es das eben nicht gibt, die Menschenwürde. Oder wo halt zumindest, und das ist hier gar nicht so lange her, die Menschenwürde einzelner Menschen einfach juristisch gelöscht worden ist. Also das ist immer wieder ein Kampf, und zwar auch ein Kampf hier einzelnen Rechtsordnungen, gerade auch vielleicht in islamisch oder eben atheistisch geprägten Rechtsordnungen, zu überlegen, wie kann ich eigentlich die Menschenwürde begründen. Hier in unserer westlichen Demokratie, auch in den USA, wird die Menschenwürde vorausgesetzt. In den USA durch die Unabhängigkeitserklärung quasi die Rights, die sie von ihrem Creator, von ihrem Schöpfer erlangt haben und nicht eben von einer Demokratie. Und hier in Deutschland haben wir das auch im Grundgesetz drin, da heißt es in der Präambel, in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das ist nicht der christliche Gott, und gleichwohl ist in Bezug auf Transzendenz zu erkennen, unsere Rechtsordnung ist nicht nur Welt und nicht nur irgendwie da, sondern die hat einen Bezug darauf, dass vielleicht da ein höheres Wesen sein könnte, sehr humanistisch ist noch gedacht, also der christlich-jüdische Gott ist es wohl nicht, aber erstmal Transzendenz, dass wir Menschen eben auf etwas Höheres bezogen sind und darum zunächst mal Artikel 1, Absatz 1, die Menschenwürde. Eben kam noch in Ihrer Frage vor das Thema Rechtspositivismus. Das ist quasi so zumindest partiell ausgeschlossen, weil eben die Rechtsordnung diese Grenzen setzt in der Ewigkeitsgarantie, von wegen, ihr könnt zumindest nicht die Menschenwürde antasten, kann man eben nicht alles verändern. Man kann natürlich ganz viele Gesetze verändern, man kann auch abschaffen und man kann auch vielleicht sogar, nehmen wir an, Eigentumsrechte beschränken, man könnte sogar Vermögensteuern erheben auf Vermögen, die ziemlich radikal sind. Man kann auch Mindestlohn abschaffen und so weiter. Also man kann ganz viel tun in der Rechtsordnung und auch Dinge erfinden und abschaffen im Strafrecht. Und gleichwohl, der rechtspositivistische Gedanke ist eben nicht zwingend typisch verfassungsrechtlich normiert, sondern diese Grenzen, die ich eben schon aufgezeichnet habe, das sind eben die Rechtsgrenzen. Also Demokratie ist in meiner Ordnung, die aber doch begrenzt ist. Und zwar durch die Grundrechte, durch die Menschenwürde, durch diese Ewigkeitsklausel. Das heißt, auch wenn wir uns hinstellen und sagen, wir möchten jetzt alles verändern und diese Rechtsordnung abschaffen, das geht eben nicht. Natürlich unter der Bedingung der Fußnote, dass sie eben doch auch so gelebt wird und anerkannt wird. Und das zeigt eben auch, dass Demokratie doch immer wieder auf, man könnte sagen, gläsernen, tönernen Füßen steht.
Und welche Verantwortung oder Verpflichtung hat denn eigentlich ein Christ, sich auch in die Politik, auch in die Demokratie gerade eben einzubringen und dort auch die christlichen Werte ja zu realisieren? Sollte er sich da eher raushalten oder also gerade seit der Säkularisation? Oder ist es doch auch heute noch für einen Christen durchaus ein vertretbarer Ansatz zu sagen, christliche Politik ist wichtig?
Ja, da haben wir ja zum Glück ganz große, wichtige Menschen, so Menschen wie Konrad Adenauer gehabt und Robert Schumann, die erkannt haben, dass christliche Verantwortung in einem Staat heißt, nicht irgendwie eine Monarchie wieder zu schaffen oder irgendwie ein göttliches, theokratisches Staatssystem, sondern eben im Rahmen der Demokratie als nach Papst Pius XII. Die wohl beste und menschengeeignetste Herrschafts- und Regierungsform. Wir können darüber auch gerne noch streiten, ob es auch andere Rechtsformen gibt, die gut sind, aber gute Demokratie birgt ihre großen Vorteile, weil sie eben die Menschen mitnimmt. Sie hat auch Gefahren, weil sie eben die Menschen mal nicht mitnehmen kann, weil auch Menschen vielleicht nicht immer so viel Zeit haben für Politik, das ist ja klar. Gerade darum haben wir auch eine repräsentative Demokratie, wo Menschen nicht jeden Tag zur Wahl gehen müssen, von wegen, was wollen wir denn jetzt hier, welches Gesetz, sondern Menschen delegieren ihre politische Kompetenz, ihre Volkssouveränität auf gewählte Vertreter, die, obwohl sie frei sind, quasi das Volk vertreten. Das ist unsere sehr erfolgreiche repräsentative Demokratie, die man in den meisten Staaten findet, wo eben Parlamentarier mit dieser Volkssouveränität quasi wahrnehmen. Sollten sich Christen in Politik einbringen? Ja, wir sind halt keine Essener geworden oder auch keine Zeloten, sondern wir sind am Ende, man könnte sagen, wir haben uns als Christen mit dem Staat arrangiert. Es hat sich natürlich auch entwickelt. Und ich meine, wir leben jetzt auch hier in einer sehr schönen Rechtsform, wo alles ganz gut läuft, kann man auch ehrlich sagen. In Europa haben wir ja wirklich die Errungenschaften des christlichen Abendlandes, die wir wirklich spüren. Kultur, Menschenwürde, Sprache, Freiheit, eine Wissenschaftskultur, wo jeder Mensch auch seine demokratischen Grundrechte sehr gut wahrnehmen kann, weil er auch sehr viel im Kopf hat. Ich meine, wenn Christen jetzt in andere Staaten kommen, vielleicht in muslimisch geprägtere Welten oder vielleicht damals im kommunistischen System, Da muss man auch mal überlegen, wie hätten da Christen eigentlich handeln können und wie können Christen in solchen Systemen sich einbringen? Ja, die Demokratie erlaubt uns ziemlich vieles, denn diese zwingt ja den Christen, Anführungszeichen, weil er nicht nur Christ ist, sondern auch Staatsbürger, sich in Anführungszeichen diesen Staat einzubringen. Und gerade das Evangelium verpflichtet eben auch nicht nur sein eigenes Leben, sage ich mal, irgendwie auf Gott hinzuordnen, sondern erstens zur Evangelisierung. Das ist aber jetzt unterhalb der Schwelle des Rechts, also das ist kein Auftrag des Staates. Der Staat soll nicht evangelisieren, auch nicht irgendwie ein Politiker. Und gleichwohl zwingt dieses Evangelium dazu, dass er eben auch der Christ darüber nachdenkt, wie könnte eine christliche Ordnung aussehen, und zwar eine christlich-säkulare Ordnung. Mit anderen Worten, eben christdemokratischer Politik aussehen. Übrigens, also Christen müssen nicht zwingend in der CDU sein, das ist auch noch wichtig, aber ich sage ich mal so immer ganz abstrakt, eine christliche Demokratie oder eine Politik aus christlicher Verantwortung. Die kann natürlich auch sozialdemokratisch sein, die kann auch grün sein, die kann auch liberaler sein. Also das ist noch die nächste Frage vielleicht. Was würde heute Jesus wählen, kann ich auch nicht sagen, vielleicht Verschiedenes. Aber was ist eine christlich verantwortete, fundierte Politik? Erstmal, Politik ist keine Moral und Politik ist auch nicht Religion, sondern Politik ist eine Ordnung, die gewisse Dinge festschreibt, die man aber normieren muss, damit es klappt, damit die Rechtsordnung, die Gesellschaft klappt. Das heißt, in die Politik gehören nicht so Dinge wie Rosenkranz beten und auch nicht zwingend überwiegend christliche Grundvollzüge. Also von Leichtams Feste, das sind private Sachen. Gleichwohl werden sie öffentlich ausgetragen und darum ist es auch gut, das zu schützen. Also man darf also auch kooperieren. Wir haben keinen laizistischen Staat hier und gleichwohl, das sind eben dann religiöse private Vollzüge. Also der Staat ist keine Kirche und wir haben auch keine Staatskirchen, wir haben auch keinen Einfluss des Staates auf die Kirchen zum Glück. Gleichwohl soll der Staat diese Kirchen fördern, weil er eben davon lebt, weil eben der Staat davon lebt, dass Menschen religiös sind, dass Menschen beten, dass Menschen lieben und dass Menschen auch Liebe in ihrem Leben vollziehen, dass Menschen verstehen den großen Wert von Familie und Ehe, dass Menschen auch vielleicht friedlich miteinander umgehen können, das auch religiös begründen und dass Menschen einen gewissen moralischen Anspruch haben, den sie auch irgendwoher gelernt haben, nämlich aus ihrer Kirchengemeinde, aus der Bibel. Und darum gehört das beides zusammen, nämlich Staat und Kirche agieren nicht gegeneinander oder völlig aneinander getrennt, so laizistisch gesagt, sondern der Staat hat die Aufgabe, auch mit Blick auf die Religionsfreiheit der Einzelnen und des Kollektivs, nämlich der Kirchen als solche, diese Religion zu fördern. Darum haben wir auch Religionsunterricht in der Schule, darum haben wir auch staatliche Fakultäten, die zwar von den Kirchen besetzt werden, Klammer auf, ist auch nicht ganz richtig, sondern die Fakultäten bestimmen ihre Professoren, aber die Kirche muss Ja oder Nein sagen. Das heißt, kein Professor der Theologie kann hier lehren, ohne dass die Kirche zumindest Ja sagt. Oder zumindest ist es nichts dagegen, nie obstat. Und auch andere Dinge wie Militärseelsorge und auch die Kirchensteuer und auch den Feiertagsschutz und Sonntagsschutz, der sogar im Grundgesetz steht, das sind Dinge, wo man direkt merkt, okay, diese beiden Sphären, Religion und Politik, sind zwar nicht irgendwie gemischt, aber auch nicht völlig getrennt, weil eben Politik, weil eben Gesellschaft dies braucht, ne, diese Grundlage einer staatlichen fundierten Ordnung, eben, dass Menschen religiös sind, dass zumindest Menschen die Chance haben, religiös zu sein. Was nachher für religiöse Vollzüge die Menschen dann tun, ob sie muslimisch denken oder christlich denken, das ist natürlich dem Einzelnen überlassen. Darum geht es auch um Parität, dass der Staat eben nicht irgendwie eine Religion besonders fördert, im Sinne von übermäßig fördert, sondern eben auch mal guckt, dass die Anzahl der Mitglieder auch mit den Förderungsmaßnahmen in Einklang steht. Ja, aber Christen gehören in die Politik und darum ist es auch wunderschön, dass eben auch sehr viele Christen in der Politik sind und gerade, dass die Erdenker unseres heutigen Europas damals in den 50er Jahren, das waren eben auch große christliche Männer. Ich habe eben schon erwähnt, Robert Schumann, Konrad Adenauer und noch viele andere. Ich glaube, für Schumann gibt es auch einen Seligsprechungsprozess, der bald eröffnet werden soll. Also das sind Menschen, die wurden geprägt von ihrem christlichen Gewissen, von ihrem christlichen Glauben und haben dennoch verstanden, dass es nicht um einen theokratischen Gottesstaat geht, sondern darum, dass man eine Grundlage schafft, die allen passt, die aber ihren Maßstab hat im Naturrecht. Das ist eben schon mal angesprochen gewesen, Naturrecht, das ist ein ganz schwieriger Begriff, weil man muss ihn ja mit Inhalten füllen. Aber Naturrecht ist quasi Folgendes: ein natürliches Sittengesetz, das der Natur entspringt. Wir können mal die Augen aufmachen und wir sehen draußen, dass sich Menschen bewegen, dass Menschen sprechen können, dass Menschen vernünftig sind. Dann haben wir schon mal die Menschenwürde. Und dann sehen wir, dass viele Menschen auch irgendwie zusammenleben. Und zwar nicht nur alleine, sondern irgendwie mit ihrer Frau, ihrem Mann, ihren Kindern. Dass Menschen Gemeinschaften bilden, dass Menschen in der Stadt wohnen. Dann haben wir die Familie und die Ehe. Zumindest erstmal so diese Richtung, sag ich mal. Wie konkret das nachher aussieht, das ist dann die nächste Frage. Und dann merken wir auch, dass Menschen irgendwie zusammen wohnen möchten, sich arrangieren möchten, dass Menschen auch Anrecht darauf haben, sich zu bilden. Und da haben wir schon die ersten Grund- und Menschenrechte. Und das ist quasi die Grundlage der staatlichen Rechtsordnung. Wir haben keine christliche Demokratie, aber doch eben eine auf dem Naturrecht gründende, und das ist eben das christlich-jüdische Menschenbild mit der Französischen Revolution zusammen, also ein christlich-jüdisch-humanistisches Menschenbild. Das ist die Grundlage unserer Rechtsordnung. Und darum gehören auch Christen in die Politik, in die Demokratie, Klammer auf, erstmal wählen gehen, zweitens am besten in eine Partei gehen, drittens am besten sich wirklich engagieren, auf kommunaler Ebene wie auch auf Bundes- und so weiter Ebene. Das gehört dazu, denn das Evangelium will eben Gestalt annehmen, und zwar ganz konkret den Menschen, die eben ihre staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten wahrnehmen, denn das ist am Ende auch die Garantie dafür, dass eine Gesellschaft auch funktioniert, und zwar nicht nur funktioniert, sondern auch gut funktioniert, dass am Ende dem Menschen gedient ist, und zwar unabhängig davon, wie religiös er ist, einfach jedem Menschen das Beste geschieht. Das kann eben nur gelingen, wenn Demokratie auch wirklich funktioniert, wenn da ein Austausch stattfindet, wenn auch Wahlen gut ablaufen und auch Mehrheiten mal sich verändern und dann eben diese Mehrheit auch das Beste für die Menschen tun kann.
Vielen Dank, Herr Dietlein, für diese ersten christlichen Impulse für Wirtschaft und Recht. Gleich geht's damit bei uns weiter, und zwar mit dem Fokus auf die Wirtschaft dann. Bleiben Sie dran. Willkommen beim Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb, heißt sie Leon Bichler. Heute bin ich mit dem Kölner Publizisten Georg Dietlein im Gespräch, und als angehender Jurist und Theologe sowie als Betriebswirt kann er uns visierte christliche Impulse für Wirtschaft und Recht geben. Herr Dietlein, wir haben zuvor jetzt schon sehr viel über das Recht gesprochen und über die Politik. Und mich würde auch noch besonders interessieren, wenn wir jetzt auf die Banken-, Finanz- oder auch Immobilienkrisen blicken, dann scheint es doch so, als ob, um es theologisch auszudrücken, Untugenden ihr Wesen treiben würden in der Wirtschaft, wie etwa Gier. Und die Wirtschaft wiederum zwängt ja dann alle und somit auch die Politiker in diverse Handlungszwänge ein. Zum Beispiel Banken, die teilweise wirklich gezockt haben mit dem Geld, die sind systemrelevant und können dann nicht einfach sozusagen, wie es in der sozialen Marktwirtschaft sonst mit jedem anderen Unternehmen auch passieren würde, pleite gehen, sondern die müssen gerettet werden. Was können denn Christen tun, um hier in der Wurzel schon etwas zu ändern? Können Sie an dieser Stelle mehr zum Zusammenhang auch zum bekannten Social Entrepreneurship erzählen?
Ja, also die soziale Marktwirtschaft und warum gibt es Banken? Erstmal, warum gibt es eigentlich Banken? Es gab lange keine Banken. Also Banken können nur klappen, wenn viele Menschen sich zusammentun und auch ihr Geld einem Menschen anvertrauen, die quasi in Form von großen Kapitalgesellschaften klappen oder halt im Rahmen des Staates organisiert werden, wie damals die Bank of England. Aber die heutigen Banken sind ja jetzt, die Deutsche Bank AG, sind ja jetzt nicht staatlich, sondern sind ja von privaten Aktionären getragen. Das klappt eben nur, wenn Menschen sich zusammentun und auch ein unternehmerisches Risiko aufnehmen. Und es ist gut, dass wir die Banken haben, das sind gute juristische Personen, die uns dabei helfen, dass unser Geld irgendwo rumliegt, sicher liegt, aber auch anderen hilft. Denn das Geld, was wir irgendwo auf die Bank tun, ist erstens sicher, aber auch sicher woanders. Nämlich in anderen Investitionen, in Versicherungen vielleicht auch in Staatsanleihen, die am Ende auch irgendwo dann nicht ihr Unwesen treiben, sondern am Ende auch arbeiten, weil sie eben ausgezahlt werden, dieses Geld, oder halt, weil sie in Unternehmen stecken, die eben Rendite abwerfen. Und all diese Dinge, Banken, Unternehmen, sind ja eine gute Sache, in Anführungszeichen. Privateigentum schafft nämlich auch einen Mehrwert. Wenn ein Mensch da ist und 10.000 Euro in die Hand nimmt und das wo investiert, vielleicht in ein Feld und in eine Maschine, dann kann er daraus nachher vielleicht Brötchen backen, im zweiten Schritt, und die helfen den Menschen im Dorf. Super Sache. Und der Nächste vielleicht fängt an, eine Klinik aufzubauen, der Nächste fängt an, das Apple iPhone aufzubauen, was nachher Menschen glücklich macht. Vielleicht ein bisschen teuer ist, aber glücklich macht. Und das ist also erstmal eine gute Sache, die Wirtschaft. Weil Menschen da überlegen, was ist die Nachfrage der Menschen, was könnte die bald sein, und dann ein Angebot schaffen, dann gibt es einen schönen Preis, wird dann irgendwie bemessen im Wettbewerb, weil da nicht immer nur einer die Brötchen weckt, sondern immer mehrere, dann gibt es einen fairen Preis, das können dann Menschen sich leisten, von dem, was sie auch zu Hause tun und so weiter. Wirtschaft also heißt irgendwie, dass es da verschiedene Aktionäre gibt. Und zwar erstmal Aktionäre im Sinne von Aktionstypen, Stakeholder, Shareholder. Da gibt es Menschen, die haben das Geld, da gibt es Menschen, die tun was fürs Geld, Arbeitskräfte und so weiter, die haben also Zeit. Da gibt es Materialien, die eingesetzt werden müssen, so Büro und so weiter. Und da gibt es nachher auch einen Output, nämlich einen Umsatz, und der wiederum schafft auch einen Gewinn. Und der Gewinn kann wieder genutzt werden für weitere Investitionen und Forschung und dass wir am Ende irgendwie vorankommen. Und merken wir ja auch, hier so seit 2000 Jahren haben wir viel gelernt, nicht nur das Rad erfunden, sondern auch irgendwie den Computer und so weiter, der nachher auch hilft, Leben zu retten. Also irgendwie macht das Sinn. Und gleichwohl muss das in einem angemessenen Verhältnis stehen, nämlich Risiko und Gewinne und Verluste. Das heißt, wenn ich etwas in die Hand nehme als Unternehmer, Klammer auf, also nicht als Arbeitnehmer, der ja irgendwie kein Risiko eigentlich tragen soll, sondern seine ganze Arbeitskraft zur Verfügung stellt, der Unternehmer stellt eben mehr zur Verfügung, nämlich das Kapital und ein Risikokapital, nämlich Eigenkapital. Dieses Kapital kann nachher flöten, kann nachher weg sein. Und das wird er sich meist irgendwo auch beschaffen, nämlich von der Bank. Das heißt am Ende, wo Menschen ihr Geld gelassen haben, Fremdkapital, Kredite. So, und jetzt geht's eigentlich los. Jetzt wird's eigentlich spannend. Sobald ich mir Kredite hole, verlagere ich das Risiko auf eine andere Institution, nämlich auf die Bank, die nachher eben das Risiko faktisch zumindest trägt. Eigentlich sollte ich das tragen. Eigentlich sollte ich als Unternehmer dieses Eigenkapital tragen, als Risiko und auch als Gewinn. Das heißt, die Gewinne, die kriege ich, die Verluste kriege ich auch. Das ist gerecht. Also ungerecht wäre es zu sagen, ich privatisiere die Gewinne, die gehören mir, wenn ich verliere, wenn die schön, ich sag mal, auf die Gesellschaft, vergesellschaftlich abgezogen. Das geht eigentlich nicht. Und das ist eigentlich das spannende Thema. Wie kann man es im Rahmen einer sozialen Ordnung schaffen, einer sozialen Marktwirtschaft, dass das eben gerecht ist, dass eben Risiko und Profit zusammenhängen, dass die nicht getrennt werden können? Und wie kann man es auch schaffen, dass am Ende nicht Menschen ausgebeutet werden, sondern dass, naja, irgendwie diese Grundprinzipien der katholischen Soziallehre gelten, nämlich Menschenwürde, Personalität, Solidarität, Subsidiarität. Das kann schon mal nicht klappen, wenn alles erlaubt ist. Also wenn man erstens anderen Menschen was stehlen kann, das ist ohnehin so, wenn man aber auch Schutzrechte anderer verletzt, von wegen Patent habe ich eben schon erwähnt, oder andere gewerbliche Schutzrechte, dann würden sich Investitionen in Forschung gar nicht mehr lohnen, würde alles stagnieren. Sinnvoll ist es aber auch nicht, wenn etwa Monopole geschaffen werden, weil eben dann, so im Rahmen einer staatlichen Planwirtschaft, am Ende Preise völlig überteuert sind. Dann kann eben der Einzelne schauen, wo er den Preis festsetzt, und da werden halt überteuerte Preise bezahlt oder auch nicht bezahlt. Das führt nachher dazu, dass Angebot und Nachfrage nicht im Gleichgewicht stehen und eigentlich für alle ein soziales Ungleichgewicht, eigentlich ein Mangel an Wohlfahrt entsteht. Wohlfahrt, wunderschönes Wort. Also eigentlich die Gesamtheit aller Güter, Produktionen, an Gegenleistungen, das wird dann eben sinken. Einige freuen sich darüber, weil sie eben mehr haben, aber die Gesamtheit ist nachher im Negativen. Das heißt, die Gesamtheit ist auch ein wichtiges Rechtsgut. Nicht zu gucken, wie kann der Einzelne das Beste rausschlagen an Profit, sondern eben auch, wie kann das Kollektiv einigermaßen quasi nachher der Gewinner als Ganzes sein. Also das Gemeinwohl, könnte man sagen, die Gesamtvolkswohlfahrt. Also schon mal ein großes Konstrukt. Und jetzt ist die Frage eigentlich, was ist so eine christliche Ordnung? Ich habe eben schon gesagt, es hat sich herausgebildet im letzten Jahrhundert, so aus dem Ordoliberalismus, dem Neoliberalismus wurde nachher die soziale Marktwirtschaft erfunden. Also ein Ausgleich zwischen einer Marktwirtschaft, die doch eben reguliert ist. Also ein laissez-faire, kein Laissez-faire-Liberalismus, sondern ein Ordoliberalismus, also ein geordneter Liberalismus, wo quasi Grundprinzip die Marktwirtschaft ist. Das ist die Freiheit. Artikel 2, das ist das Primäre, dass eben alles so erstmal laufen darf, wie es läuft. Eben nicht von oben alles gesteuert wird, von wegen, der Staat macht jetzt Vorgaben, wir brauchen pro Jahr 10.000 Autos und so weiter, sondern Grundlage ist die Freiheit. Die Marktwirtschaft, die sich erstmal auf den ersten Blick ganz gut regulieren kann. Aber auch dann die Erfahrung, das klappt nicht immer. Wir müssen eben doch schützen, wir müssen eben einige Dinge, etwa auch ein Kartellrecht verhindern, dass eben sich Monopolisten herausbilden, was am Ende alle schädigt. Und nicht nur den Einzelnen, der nachher was kauft, sondern die gesamte Volkswohlfahrt. Und dann eben auch noch andere Dinge, die man beachten kann bei der sozialen Marktwirtschaft, die Frage, wie kann man eigentlich Arbeit gerecht bewerten, was sind sinnvolle vielleicht Lenkungssteuern und so weiter, ein gerechtes Steuersystem, also all solche Dinge. Und eben dann auch bei Banken, wie muss ich Banken regulieren? Großes Thema ist hier, naja, Eigenkapital, Fremdkapital. Was darf eigentlich eine Bank noch? Weil, naja, Banken sollen ja auch nicht einkrachen, sondern da wollen wir auch den Gläubigerschutz drin haben. Wir wollen den Menschen, der sein Geld da abgibt, auch schützen. Das heißt konkret Eigenkapitalvorschriften. Das ist zwar ein Eingriff in Artikel 14, 12 und 2, nämlich in die Eigentumsfreiheit, die Berufsfreiheit und die Handlungsfreiheit. Und gleichwohl ist es gerechtfertigt, weil wir auch ein sozialer Staat sind, ein Sozialstaat, wo eben der Einzelne, auch der Eigentümer des Geldes, geschützt werden muss. Und wir merken immer wieder, dass eben Menschen, Verbraucher und Gläubiger und kleine Konsumenten eben schutzwürdig sind. Die haben nämlich nicht die Macht, gegen Aldi anzukämpfen. Die können eben nicht den Preis verhandeln, den sie bekommen. Die können eben nicht unbedingt bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Das können sie nicht schaffen. Darum brauchen wir eben auch von oben Organisationen, auch von unten, Gewerkschaften als Beispiel. Und genauso auch eine Regulierung. Ob nun soziale Marktwirtschaft heißen muss, dass wir einen Mindestlohn haben, das ist die Frage. Das ist eine politisch-demokratische Frage und gleichwohl spricht dafür einiges. Nämlich zu sagen, okay, wir wollen eigentlich, dass Menschen nicht im Rahmen von Lohndumping immer nach unten verhandelt werden, was vielleicht jetzt auch nicht zwingend die Gefahr war, weil wir doch Gewerkschaften Tarifverträge haben, gleichwohl, man kann darüber sprechen. Also soziale Marktwirtschaft ist der Ausgleich, könnte man sagen, zwischen den Interessen der Freiheit und der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit und der Gleichheit. Und das sind zwei kollidierende Rechtsgüter, von denen immer die Freiheit den Vorrang genießt. Und gleichwohl muss auch die Gerechtigkeit und die Gleichheit angemessen zutage kommen.
Und was kann jetzt der Einzelne tun, um die Wirtschaft zum Beispiel sozialverträglicher, das heißt ja auch durchaus humaner oder wenn man so will christlicher zu machen? Und was können Unternehmer tun?
Ja, er kann eigentlich erstmal anfangen, dabei wieder unsere Grundlagen unserer sozialen Marktwirtschaft neu zu entdecken. Denn ich habe oft das Gefühl, dass das vergessen worden ist, dass wir gar nicht mehr genau wissen, worauf wir eigentlich, was unsere Basis ist. Ist ja nicht schlimm, aber ich glaube, die Mehrheit des deutschen Volkes weiß nicht so genau, was wir eigentlich für ein soziales, marktwirtschaftliches System haben. Ich würde auch nicht den Namen für wissen, aber vielleicht wäre sinnvoll, immer wieder auch zu entdecken, was sind eigentlich unsere Grundlagen, unsere Handlungsmaximen. Und nicht nur, was ist Tagespolitik, was macht gerade Frau Merkel, was macht der Euro von wegen, oh, das ist doch schlimm, das ist doch ungerecht. Nein, immer auch zu überlegen, so ganz gerecht, adäquat, wie kommen wir voran? Ja, also als Gesamtvolk, als Gesamtvolkswirtschaft, das sollte vielleicht die erste Frage sein. Und das kann man wunderschön auch als einzelner Mensch irgendwie umsetzen, indem man sich irgendwie engagiert, auch vielleicht gerade für Bildung kämpft, auch dazu beiträgt, dass man also auch die Grundlagen unserer Demokratie erlernt, die Grundlagen unserer sozialen Marktwirtschaft, auch dafür eintritt. Und auch im wissenschaftlichen Diskurs scheint mir immer mehr auch so zu bröckeln, was eigentlich katholische Soziallehre ist. Das wird zwar noch an allen Unis irgendwie gelehrt, naja, an allen auch nicht mehr. Und es wird immer mehr auch vergessen, was eigentlich die Grundlagen der Theologie im Staat waren. Also es hat eigentlich eine ganz große Bedeutung gehabt, damals auch bei der Entdeckung des Grundgesetzes. Und dann, wie kann der Unternehmer das schaffen? Naja, der kann auch mal mit einer Sache beginnen, und zwar, wie kann er sein Unternehmen eigentlich christlich gestalten? Das kann sogar heißen, bei sich anzufangen, wie kann ich als Manager beten? Es gibt so ein kleines Büchlein, das heißt Manager-Gebetbuch, wunderschön. Also sich leiten zu lassen vom Heiligen Geist und zu erkennen, dass Welt der Arbeit, Welt der Wirtschaft, Welt des Berufes, Welt des Rechts und Geist, nämlich die andere, scheinbar andere Welt, dass sie zusammengehören, dass sie sich einander durchtränken. Denn die Arbeit kann eben Gebet sein. Und gerade auch unternehmerisch tätig sein kann auch Gebet sein. Das kann eben Verherrlichung Gottes sein. Und das gehört nicht zusammen, dass ich sage, es gibt Sonntag und es gibt Montag bis Samstag, sondern es gibt eben nur noch Montag bis Sonntag oder andersrum Sonntag bis Samstag. Also Sonntag und Kirche sind nicht ein Randgebiet meines Lebens, sondern das Zentrale, was ich eben im Leben, im konkreten Werktag vollziehe. Indem ich arbeite, bete ich. Indem ich arbeite, versuche ich Gott zu verherrlichen und am Ende auch mein Christsein heiligmäßig zu leben. Das gehört zusammen. Das ist keine Differenz. Und ich kann eben auch in meinem Unternehmen überlegen, wie kann ich eigentlich diesem Prinzip Menschenwürde, Personalität Rechnung tragen. Das meint erstens, wie ich mit den Menschen umgehe, wie ich sie betrachte, wie ich sie behandle. Behandle ich sie eben wie eine Ware oder sind sie eben einzelne Personen? Also nicht nur einfach der Arbeitnehmer, sondern der einzelne Mensch, Herr Müller, mit seiner eigenen Identität, der eben nicht nur ein Objekt, sondern ein Werkzeug, das sein Geld bekommt, sondern der hat auch Rechte, der hat auch Pflichten. Klar, er hat auch Pflichten. Aber erstmal, das ist ein Mensch. Das ist nicht nur eine Maschine, sondern ein Mensch mit eigenen Ansprüchen, auch mit eigener Entfaltungsmöglichkeit, der sich auch weiterentwickeln kann und so weiter. Da gibt es auch ganz viele Organisationen zu, wo sich dann Menschen zusammengeschlossen haben, etwa der BKU, der Bund Katholischer Unternehmer, wo dann Menschen also darüber nachdenken, ganz konkret auch wirklich von unten, auch bei politischen Fragen, wie können wir als Unternehmer so diesen christlichen Unternehmergeist auch schaffen, der ganz bei ganz vielen deutschen Menschen doch da ist. Ne? Also ein guter Unternehmergeist, der eben nicht nur irgendwie sehr amerikanisch nur aufs Geld schaut, von wegen Gewinnmaximierung, aber auch das ist ein legitimes Interesse bei jedem Unternehmen, sondern immer auch schaut auch nachhaltig. Wie kann ich nachhaltig ein Unternehmen schaffen? Also das ist ja die ganz große Gefahr, auch noch eine moralische Frage eigentlich. Ist es sinnvoll, vielleicht ein Unternehmen zu kaufen, das wirklich so aufzupäppeln, so als Hedgefonds oder als im Rahmen eines Private Equity Geschäfts irgendwie so aufzupäppeln innerhalb von 5 Jahren, dass möglichst viele Leute entlassen werden und irgendwie der Gewinn, die Rendite steigt von 5% auf 20% und das dann wieder zu verkaufen ist, ist das wirklich moralisch vertretbar? Weil dann werden auch eben Existenzen vernichtet. Sagen wir auf, natürlich im Rahmen des Arbeitsrechts, da gibt es auch noch weiter, da gibt es dann auch zum Glück Regulatorien für. Also wie kann ich es auch schaffen, dass ich eben nachhaltig Arbeitsplätze schaffe und nicht nur kurzfristig, indem ich gerade einem Trend auf dem Weg bin oder indem ich gerade vielleicht das Unternehmen so gesund schrumpfe, dass man auch direkt absehen kann, dass es bald kaputt ist. Klammer auf, als ob er den Marktwert auf null sinken lässt vielleicht. Ja, also das ist auch eine moralische Frage natürlich. Wie kann ich als Unternehmer wirklich so agieren, dass ich nicht nur den Nutzen von mir im Blick habe, sondern auch den Nutzen anderer. Ich glaube, jeder Mensch freut sich, wenn er auch eben nicht nur am Ende daraus Nutzen zieht, sondern auch Nachhaltigkeit schafft, seinen Namen verewigt und eben auch Menschen eine Chance gibt zu überleben. Und das wurde so eigentlich auch inne als Christen, dass wir überlegen können als Unternehmer, wie können wir eigentlich anderen Menschen helfen, am Ende auch der Gesamtwohlfahrt, dem gesamten Volk und so auch einen kleinen Beitrag dazu schaffen, was Gott uns aufgegeben hat, nämlich, dass wir diese Erde eben beherrschen, dass wir sie eben uns zunutze machen. Und zwar nicht nur mir zu nutzen, sondern jedem Einzelnen zu nutzen machen.
Vielen Dank für diese Sensibilisierung. Die Sendezeit nähert sich jetzt auch schon ganz klar dem Ende, aber eine brennende Frage will ich doch noch loswerden. Nämlich scheint mir, dass Gier und Anerkennungssucht doch wesentliche Triebfedern auch gerade von großen Managern oder von reichen und mächtigen Personen sind, bei denen man eigentlich annehmen möchte, sie hätten eh schon genug, aber scheinbar dann oftmals doch nicht. Wie kann man solche Dinge oder auch als normaler Bürger im Alltag die Neigung einfach anzugeben mit seinem äußerlich Erworbenen, wie kann man sowas denn in den Griff kriegen? Haben Sie da einen praktischen Tipp zum Abschluss?
Ja, ich glaube, dass Menschen auch sich nicht zufrieden geben damit, dass sie Geld haben oder Waren haben, sondern eigentlich können auch gerade bei Unternehmern so Sinnfragen sehr schnell sensibilisieren. Der Mensch merkt nämlich, dass das alles nicht ausreicht, sondern wir Menschen werden nicht glücklich, indem wir viel haben, sondern eigentlich wollen wir noch mehr. Wir wollen die Transzendenz. Wir wollen uns die Frage stellen, was denn wirklich der Sinn meines Lebens ist. Und der ist eigentlich gerade eben vielleicht nach 5 Jahren dann gefunden, auf den ersten Blick von wegen viel Geld und der Porsche und so weiter. Aber eigentlich jeder Mensch, auch gerade der Unternehmer eines großen DAX-Verstandes, der wird sich überlegen, naja, ist das wirklich? Und darum haben auch irgendwie doch immer mehr Unternehmer auch, oder jetzt mal Vorstände, auch Sensibilität dafür, dass es vielleicht was anderes gibt. Kultur, Musik, Kunst oder auch vielleicht Gott und die Religion. Also der tiefere, wirklich transzendentale Sinn unseres Lebens. Wie kann man also dagegen ankämpfen, gegen Habgier und Gier? Naja, erstmal zu erkennen, dass Habgier und Gier eigentlich unser Leben verschlechtern. Dass eigentlich Habgier und Gier unser Leben wirklich kaputt machen. Es gibt einen ganz schönen Begriff dafür eben, ja, in der Mitte zu bleiben, eben Gewinnstreben ist okay. Gewinnstreben ist erstmal ganz normal, dass wir uns irgendwie selbst erhalten möchten, dass wir eben danach schauen, okay, so Profitabilität, Effizienz und so weiter. Aber eben Gier ist gerade das Kaputtmachen des Mehr durch das immer mehr. Weil ich immer mehr möchte, wird das Gute immer schlechter. Weil ich sage, okay, das, was ich jetzt schon habe, ist nur ein Defizit des immer mehr. Ich könnte immer mehr haben. Und so wird eigentlich jeder Status, den ich erreiche, immer nur defizitär sein, weil ich ja immer mehr haben könnte. Ja, aber das ist eben nicht möglich. Ich kann eben nicht im Rahmen einer begrenzten Güterallokation alle Güter der Welt haben. Das muss ich auch gerade gar nicht. Und eigentlich merken wir ja auch, dass am Ende der Zusatzgewinn von mehr Gütern auch immer mehr abnimmt. Also wenn ich jetzt 10.000 Euro habe oder 20.000 Euro, ist das nicht mehr so viel Differenz, als wenn ich über 1 und 2 Euro entscheiden muss. Ja, und das ist auch eine grundlegende vielleicht Erkenntnis für uns als Christen. Gier ist eigentlich eine Sünde. Und Sünde in dem Sinne, dass ich sage, es ist ein Problem für dich, weil gerade Gier macht dein Leben kaputt, versauert dein Leben, weil du nicht mehr erkennst, dass das Gute, das Gott dir geschenkt hat, eigentlich das Gute ist und nicht eben nur ein defizitäres Stadium vom immer mehr. Und wenn man so eigentlich schon anfängt, darüber nachzudenken, was eigentlich ein gutes Leben ist, ein gelingendes Leben und ein erfüllendes Leben, dann merken wir schon, okay, also der Sinn des Lebens kann es nicht sein, alles zu haben und dann nicht immer das Beste zu haben, sondern irgendwie gut zu leben, ausgeglichen zu leben, in der Mitte zu leben. Und das ist schon mal der erste, vielleicht der erste tugendethische Ansatz, zu überlegen, was sind wirklich die Gründe, die tiefliegenden Gründe unseres Lebens. Und wenn ich da mit Gier anfange, merke ich schon, so kann eigentlich kein gutes Leben aussehen.
Also vielleicht als Tipp sozusagen, um es zusammenzufassen, sowohl für den privaten Wirtschaftler als auch für den unternehmerischen: Aufhören, wenn es am schönsten ist, oder zumindest einen Gang runterschalten. Und genau das gilt jetzt auch für die heutige Sendung. Christliche Impulse für Wirtschaft und Recht, das war das Thema der heutigen Folge vom Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen. Und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Und wenn Sie wollen, können Sie die Sendung gerne bei unserem CD-Dienst ab Montag bestellen unter 08328 921 120. Natürlich kann sie auch gerne als Podcast heruntergeladen werden. Für Sie war Leon Bichler am Mikrofon und ich bedanke mich vor allem auch ganz herzlich bei Georg Dietlein, dass er sich auch heute wieder Zeit für uns genommen hat und zwar heute zu einem großen Themenkomplex rund um Wirtschaft und Recht. Sowie, natürlich, darf man nicht ausklammern, Glaube. Vielen Dank, Herr Dietlein.
Vielen Dank.
Unsere Hörer sind nun herzlich eingeladen, zur Todesstunde des Herrn dran zu bleiben und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihr Leon Bichler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.